Hier geht es um das Thema Begegnung mit dämonischen Einflüssen. Wir haben das Thema bewusst versucht, sorgfältig zu wählen. Ich will das Thema aufteilen in zwei Teile und hoffe, heute Abend mit dem ersten Teil durchzukommen. Er wird eher als gesamter Vortrag wieder, wie heute Morgen, eher einleitend sein. Ich will hier etwas Grundsätzliches festhalten. Also im ersten Teil haben wir einen einleitenden Teil, da geht es um Begriffe. Und dann will ich einen Überblick geben über dieses Thema, dämonische Kräfte in der Schrift. Und in einem zweiten Vortrag möchte ich dann speziell zum Kampf mit bösen Mächten sprechen. Also heute Abend Einleitendes. Zuerst einige Begriffe, die mit diesem Thema in Verbindung gebracht werden. Sie sprechen nicht notwendigerweise direkt zum Thema, aber weil sie mit diesem Thema oft in Verbindung gebracht werden, müssen sie vielleicht geklärt werden. Ich wurde gebeten, zum Beispiel über den Begriff Vollmacht einmal etwas zu sagen. Hierbei will ich dreierlei dazu sagen. Erstens, das neutestamentliche Wort für Vollmacht, das griechische Wort. Zweitens, das deutsche Wort Vollmacht. Und als drittes, was zu bedenken ist bei diesem Begriff Vollmacht. Wer sich übrigens für etwas mehr Information interessiert, zu diesen ersten zwei Begriffen, der zweite Begriff wird Binden und Lösen sein. Wer etwas mehr haben möchte darüber, der darf von der Konferenz für Gemeindegründung, wo ich einmal darüber zu sprechen hatte, die entsprechenden Kassetten anfordern oder bestellen. Ich hatte zu beiden von diesen Themen dort etwas ausführlicher gesprochen. Zuerst das neutestamentliche Wort für Vollmacht. Das griechische Wort lautet exousia. Ex, aus oder eigentlich ek, aber in dieser Verbindung wird das K zum X. Und usia bedeutet sein. Ganz schlicht aus dem Sein. Aber das hilft uns nicht viel weiter. Das Wort ist glücklicherweise ein Wort, das alleine steht. Wir haben es hier nicht mit vielen Ausdrücken zu tun im Griechischen. Manchmal, wenn wir ein deutsches Wort haben, dann müssen wir mehrere griechische Wörter konsultieren, wie zum Beispiel beim Thema Sünde oder Dienst. Aber hier haben wir glücklicherweise ein Wort, das immer wieder vorkommt und wir können uns also mit diesem einen Wort beschäftigen. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet dieses Wort Exousia? Wie sollten wir es am besten in die deutsche Sprache umsetzen? Dazu will ich ich werde nicht die Zeit haben, alle Texte zu lesen, aber ich möchte doch durch das Matthäusevangelium gehen und dann einige Texte aus den anderen Evangelien, die Vorkommnissen in den Briefen will ich jetzt auslassen, aber sie sind sehr ähnlich. Das Grundsätzliche werden wir hier in diesen Texten klären können. Wir dürfen aufschlagen Matthäus Kapitel 7, da haben wir das Wort am Ende der Bergpredigt, also am Ende von Matthäus 7. Die Verse 28 und 29, also die letzten zwei. Es begab sich, als Jesus diese Rede beendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre. denn er lehrte sie wie einer, der Exousia hatte, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Was heißt hier Exousia? Das Wort kann ganz einfach mit unserem Fremdwort, aber inzwischen schon ziemlich deutsch geworden, Autorität übersetzt werden. Ich finde es immer noch das beste Wort. Es kommen auch andere Wörter in Betracht, wie in Römer 13 es mit Obrigkeit übersetzt wird oder Regierung, aber Autorität entspricht auch dem. Das sind die, die das Sagen in einem Lande haben, die Autorität haben. Hier geht es um Autorität. Das heißt, man merkt, wenn Jesus spricht, dann darf er bestimmen. Er spricht wie einer, der das Recht hat zu sagen, so ist es, und zweitens, so hat es zu sein. Kennen Sie den Unterschied? Das sind zwei deutsche Satzarten. Wir haben drei. Den Aussagesatz, den Begehrungssatz und den Fragesatz. Und wir haben hier den Aussagesatz und den Begehrungssatz oder den Befehlssatz. Jesus spricht wie einer, der das Recht hat, Aussagen zu machen, die gelten, die zu Recht so stehen bleiben dürfen, wie er sie sagt. Alles, was Jesus in der Bergpredigt an Indikativen sagt, stimmt. Und die Leute stellen fest, der kann das ganz ruhig in großem Selbstbewusstsein sagen. Sie stellen fest, hier spricht einer, der in höchster Selbstverständlichkeit davon ausgeht, dass er die letzte Autorität ist. Die zweite Stelle wäre in Kapitel 9, Vers 6. Damit ihr aber wisst, dass des Menschen Sohn Exousia hat, auf Erden Sünden zu vergeben, und so weiter. Des Menschen Sohn hat ganz einfach Autorität, das Recht, so kann man auch übersetzen. Macht ist hier vielleicht etwas unglücklich, aber je nachdem Sie Macht auffassen. Wenn Sie Macht als Regierungsgewalt auffassen, ja, das ist genau, was hier gesagt werden will. Jesus hat das Recht, Menschen zu entschuldigen. Das heißt, sie vor dem Gesetz Gottes als schuldlos zu erklären. Bedenken Sie, das darf nicht jeder. Dazu braucht es den richtigen Richter. Und hier steht der Richter unter Menschen. Und hier geht es um Vergehen gegen den allmächtigen Gott, den Gott Israels. Kein Wunder, dass die Pharisäer so reagiert haben. Die kennen noch etwas von der Macht Gottes und so weiter. Die sind getränkt im Wort Gottes. Sie ziehen nicht immer die richtigen Schlüsse. Aber es ist eine ganze Menge von Positivem bei ihnen in ihrer Einstellung zur Schrift und zu Gott. Und hier steht nun einer und behauptet, er könne anstelle von Gott oder als Gott handeln. Denn sie sind überzeugt, nur Gott kann Sünden vergeben. Und übrigens, darin hatten sie vollkommen recht. Kein Mensch kann Sünden vergeben. Aber hier steht einer, der Mensch geworden ist und darf es tun, weil er nicht nur ein Mensch ist. Autorität. Und welche? Regierungsgewalt. Er verfügt über Verstöße gegen das Gesetz Gottes. Aber wir müssen weiter eilen. Kapitel 10, Vers 1. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Exousia, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und so weiter. Unreine Geister haben große Macht. Aber jetzt kommt einer und gibt Männern, die früher Fischer waren, Zollbeamten oder Zolleintreibende und andere, sogar potenzielle Rebellen, Zeloten, das waren die Aufrührer, die für Unabhängigkeit von Rom waren. Diese Menschen sind in die Nachfolge von Jesus Christus gerufen worden und sie haben ihm ihre Loyalität erklärt und jetzt sendet er sie vorübergehend in das Land Israel hinaus und gibt ihnen Gewalt, Autorität über unreine Geister. Wer die sind, das wollen wir noch besprechen. Aber diese haben jetzt das Recht, diese aus dem Leben von Menschen zu verweisen. Welche? Autorität. Damit hängt natürlich auch Kraft zusammen. Aber darum geht es hier eigentlich nicht. Es geht um das Recht und diese unreinen Geister haben dann zu gehorchen. Denn Jesus steht hinter dieser Sendung. Weiter, Kapitel 21, Vers 23. Kapitel 21, Vers 23. Als er in den Tempel kam, traten die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm, während er lehrte, und sagten: In welcher Exousia tust du das? Und wer hat dir diese Exousia gegeben? Wovon ist hier die Rede? Wieder um dasselbe. In welcher Autorität sagst du das? Du trittst auf wie jemand, der das Recht hat, hier Menschen aus dem Tempelbereich zu verweisen. Wer gibt dir das Recht dazu? Ganz einfach. Autorität heißt das Recht. Das Recht zu bestimmen, wer in diesem Hause sein darf und wie er sich hier zu verhalten hat. Und warum hat Jesus die Autorität? Weil er der Herr des Hauses ist. Er darf bestimmen, wie es in seinem Haus zugeht. Das Haus wurde für ihn gebaut. Er ist Gott, Jahwe Israels. Und er hat die Autorität zu sagen, was hier in diesem Haus geschieht. Wer gibt dir die Autorität, das Recht? Niemand. Die hat er von zu Hause aus, von Ewigkeit her. Die musste ihm nicht gegeben werden. Kapitel 28, die bekannte Stelle, Vers 18. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sagte: Mir ist gegeben alle Exousia im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle aus den Völkern. Nicht alle Völker, das ist nie geschehen und kann auch nicht geschehen, wird auch nicht geschehen. Das Wort bedeutet einzelne Menschen aus nicht-jüdischen Völkern, normalerweise. Kann unter Umständen auch Israel einschließen. Aber in diesem Fall heißt es wahrscheinlich, geht über die Grenzen von Israel hinaus in alle Welt. In Israel sollen sie anfangen, dort werden sie auch evangelisieren. Und sie werden gesandt von jemandem, der das Recht hat, sie hinauszuschicken. Denn Jesus ist der König der ganzen Erde. Und er sucht jetzt seine Rebellen und ruft auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Er ist der Gott, gegen den man gesündigt hat. Und er ist der Gott, der sein Leben in Menschengestalt für Menschen gegeben hat. Er hat alle Exousia, alle Autorität, alles Recht, alle Regierungsgewalt im Himmel und auf der Erde. Er hat das Recht zu senden und er geht auch mit ihnen. Bedenken Sie, wenn der Regierer, das Oberhaupt der ganzen Welt, mit einem geht, dann darf man auch unter Wölfe gehen. Wie ein Schaf. Weiter, Markus, Kapitel 1, Markus 1, Vers 27. Sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist das? Eine neue Lehre. Mit Exousia gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Kein Wunder, dass Jesus Autorität hat oder das Recht hat oder es tun kann, dass er anderen Exousia gibt, wie er das in Matthäus 10 tat. Er selbst kann unreine Geister wegschicken, sie an ihren Ort weisen. Die nächste Stelle kommt im Evangelium des Lukas vor, im 22. Kapitel. Lukas 22, Vers 53. Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hand nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Exousia der Finsternis, der dämonischen Mächte, Satans. Hier mit dem Bildwort Finsternis gekennzeichnet. Dies ist die Stunde, in welcher dem Satan und allen seinen Kohorten Recht gegeben wird oder Spielraum, Handlungsspielraum gegeben wird an dem Messias. Aber Jesus sagt, er wird sich vertun. Ja. Er wird sich verspielt haben. Und Jesus wird ihn an den Pranger stellen. Er wird am Kreuz einmal und in der Auferstehung zum zweiten Mal ihn erledigen. Aber jetzt darf er handeln. Bedenken wir, das gehört auch zu unserem Thema, das will ich später anschneiden. Gott bestimmt den Spielraum, den Handlungsraum Satans. Nicht Spiel, Arbeitsraum, besser. Aber wir drücken uns so aus. Johannes 1, Vers 12. Eine sehr bekannte Stelle, die auch sehr verschieden übersetzt worden ist und auch verschieden aufgefasst wurde. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, wie einen Gast. Zwei Wörter hierfür aufnehmen. In Vers 11 haben wir das. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie nahmen diesen Himmelsgast auf der Erde nicht auf. Aber jetzt kommt ein anderes Wort in Vers 12, entschuldigen Sie. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Exousia, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wann wurden sie Gottes Kinder? Leider nicht. Das heißt leider. Er gab ihnen das Recht, Gottes Kinder zu werden, was voraussetzt, dass sie es nicht gleich wurden. Nicht notwendigerweise, Entschuldigung, nein. Könnte zum selben Zeitpunkt geschehen sein. Dieses schreibt Johannes viele, viele Jahre später und er schaut zurück und erzählt jetzt, wie es war, als Jesus auf die Bühne der jüdischen Geschichte trat. Er kam in sein Eigentum, in sein Volk, wo er ja hätte aufgenommen werden sollen, weil er der Jahwe Israels war. Und man nahm ihn nicht auf, generell nicht. Aber es waren einige, die nahmen ihn auf. Und diesen gab er das Privileg, das Recht, in Klammern, später einmal Gottes Kinder zu werden. Solche, die an seinen Namen glauben, sind sehr interessante Zeitformen im Grundtext hier. Vergangenheitsform, wenn er von dem Dienst Jesu in der Welt damals, während der 3-4 Jahre, ich glaube, das war das Letzte, spricht. Aber viele von diesen dürfen immer noch da sein. Und das sind Leute, die heute, zur Zeit der Gemeinde, sagt er, an Jesus glauben. Sie glaubten schon damals. Aber das sind die, die heute als Christen gelten, die Gläubigen. Damals gab es solche, die bekamen von Jesus das Recht, gleichsam einen Scheck. Wann wurde dieses Recht eingelöst? Mit Pfingsten. Ganz einfach. Denn mit Pfingsten kommt Gott als Geist und bewirkt das, was er durch Propheten und durch seinen Sohn bereits verheißen hatte. Dann kommt der Geist und mit dem Geist kommt immer das Leben. Immer. Das ist eine organische Einheit. Ezechiel 36, sehr deutlich. Ezechiel 37, sehr deutlich. Und dann gibt es andere Stellen, auch in der Apostelgeschichte. Wissen Sie, wenn Sie Pfingstern helfen wollen, dann müssen Sie die Apostelgeschichte lesen. Da liegen die Antworten. Und das ist sehr schön so, denn gerade die Apostelgeschichte ist ja der Text, der Boden, auf den Sie sich berufen. Ja? Also gut, lesen wir die Apostelgeschichte. Da sind die Antworten auf unsere Frage. Kapitel 1, der Schlüssel, Verheißung. Verheißung ist die senkrechte Linie, die die Heilsgeschichte, von der heute Nachmittag die Rede war, teilt. Die Verheißung. Verheißung heißt, es war nicht so. Wann die Verheißung eintrifft, ist es so. Und zu diesem Zeitpunkt, am Aufwärtstag in Deutschland, Himmelfahrtstag, war die Verheißung noch nicht in Erfüllung gegangen. Der Geist war immer da, von der Schöpfung an, aber nicht so, wie er da sein sollte, ab Pfingsten. So kann Johannes sagen, er war noch nicht da. Er war da und er war nicht da, nicht als verheißener Geist. Aber dann kommt er. Und dann werden diese, die vorher das Recht hatten, die Kandidaten dafür waren, weil sie sich zum Messias gesellt hatten, die waren jetzt dabei, als der Messias den Geist schickte. Dann kamen einige, viele hinzu, aber die waren dann schon einmal die Ersten, die Charterleute, die gerade bei der Einweihung der Gemeinde dabei waren. Die waren die ersten Glieder des Hauses Gottes. Ja, wir müssen weiter. Johannes 10, Johannes 10, Verse 17 und 18. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme, aufnehme. Wer hat Jesus vom Grabe gehoben? Er selbst. Ja, aber es hat doch der Vater getan. Steht doch geschrieben, der Vater hat den Sohn auferweckt. Ja, der Vater und der Sohn sind eins. Es ist ein Gott. Nicht drei Personen. Nicht wie wir Personen sind. Und dennoch drei Personen. Aber Person ist bei Gott etwas anderes, ein wenig anders als bei uns. Wir sind getrennte Personen, Individuen. Es bleibt bei 5. Mose, bei dem Schema Israels. Es ist nur ein Gott. Nur ein Gott. Bedenken Sie, im Grunde nur eine Person. Und dennoch drei, das ist ein Geheimnis. Und es bleibt Geheimnis, weil wir nur ein Exemplar von dieser Art des Wesens haben und wir können es mit keinem anderen Beispiel, mit keinem anderen Exemplar deutlich machen. Das ist doch der Weg, auf dem wir vieles deutlich machen, indem wir noch ein Beispiel nehmen. Aber es liegt kein Beispiel da, kein anderes Exemplar. Wir haben nur die Aussage Gottes. Jesus selbst weckt sich und der Heilige Geist der Heiligkeit, denn es geht im Römerbrief um das Heil, um die neue Heiligkeit vor Gott. Und um diese Heiligkeit zu bewirken, braucht es den Heiligen Geist. Römer 1. Alle drei, der dreieinige Gott. Ich habe Exousia, das Recht, es zu lassen. Ich habe Exousia, es wieder zu nehmen. Nicht Kraft. Das ist vorausgesetzt. Wer Recht hat, der muss natürlich auch Kraft haben. Aber nicht jeder, der Kraft hat, hat Recht. Hier geht es darum, dass Jesus das Recht hat, vom Tode hervorzugehen. Dass er das kann, das war kein Problem. Aber er hatte das Recht, nicht im Grabe bleiben zu müssen. Auf den Geheiß des Vaters ging er in den Tod. Hier, Vater, hast du meine Seele. Meinen Geist gebe ich in deine Hand. Und dann ging er als Gehorsamer in das Grab. Und dann war die Zeit vorbei und der Vater da sagte, du darfst wieder aufstehen. Und der Sohn hat das Recht, dann wieder aufzustehen. Autorität, Recht, Vollmacht, ja, was ist das? Jetzt das deutsche Wort, Vollmacht. Im Deutschen haben wir zwei Welten, zwei Bereiche, wenn es um das Wort Vollmacht geht. Wir haben den säkularen Bereich und wir haben den religiösen Bereich. Gehen Sie aus der Versammlung, aus dem Gottesdienst, aus dem religiösen Bereich. Gehen Sie aus dem Sonntag in den Montag, in den Alltag. Dann begegnet Ihnen eine andere Definition von Vollmacht, als Sie hinter sich ließen. Das ist merkwürdig, aber es ist einmal so. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Vielleicht ist doch das noch ein Rest vom Katholizismus. Wir haben ja noch einen schönen Rest von jener Gegend, mehr als Sie vielleicht meinen. Ich weiß es nicht, ich kann mir das nicht erklären. Aber auf jeden Fall entspricht das Wort Vollmacht, so wie es in der Bank, im Geschäft gebraucht wird, genau dem griechischen Wort Exousia. Regierungshandlungsfreiheit, das Recht, Autorität. Diese wird normalerweise unter Menschen verliehen. Es gibt Autoritäten, die können Autorität verleihen. Und dann handelt man in Vollmacht, die einem gegeben wurde, mit Recht. Das ist die Bedeutung des Wortes. Jetzt kommen Sie aber am nächsten Sonntag wieder in christliche Kreise. Vielleicht schon früher. Und dann wird um Vollmacht gebetet. Es wird in Anführungsstrichen in Vollmacht gehandelt. Was ist das für eine Vollmacht, von der jetzt die Rede ist? Die Bedeutung des Wortes Vollmacht, wie es im säkularen Bereich gebraucht wird, hat man jetzt hinter sich gelassen. Man denkt nicht mehr in diesem Kontext. Man denkt jetzt anders. Und ich habe mir versucht, Rechenschaft zu geben, beziehungsweise klarzumachen, was geht jetzt vor, was denkt man, wenn man jetzt um Vollmacht betet oder man spricht, der hat Vollmacht und so weiter. Mir scheint, wenn ich es nicht richtig treffe, helfen Sie mir später. Aber ich habe versucht, das christliche Gelände ein bisschen so abgeklopft zu klopfen und zu analysieren. Mir scheint, es wird besonders in zweierlei Hinsicht gebraucht. Einmal im Munde von Christen bedeutet Vollmacht Einflussmacht oder Können. Einflussmacht in der Verkündigung. Es wird gesagt, dass jemand Vollmacht hat und dabei denkt man sich, dass wenn dieser spricht, dann geschieht etwas, nicht wahr? Der hat Vollmacht, aha, jetzt geschieht etwas. Mit anderen Worten, ihm ist es gegeben, eine gewisse Veränderung herbeizuführen im Denken oder im Handeln von anderen Menschen. Da liegt sehr viel drinnen in dieser Vorstellung. Und wir sollten uns fragen, ob das biblisch ist. Gibt es diese Vollmacht? Meines Erachtens nicht. Der zweite Bereich ist der Befreiung. Sei es das Rauchen, sei es eine sexuelle Gebundenheit, sei es eine Gebundenheit von Dämonen her. Wenn jemand als Seelsorger oder als Christ, als Reich Gottes Arbeiter, wenn man von ihm hört, dass jemand bei ihm war und er ist jetzt frei geworden, dann meint man, das zurückzuführen zurückführen zu dürfen auf die Vollmacht. Jetzt will ich einige Stellen mit Ihnen lesen. Als drittes einiges zu bedenken geben, was diese zwei Begriffe von Vollmacht betrifft. Noch einmal, das griechische Wort bedeutet genau das, was es bei uns im säkularen Bereich bedeutet, Autorität oder das Recht. Jetzt haben wir aber noch eine zweite Bedeutung in christlichen Kreisen. Eigentlich muss ich sagen, es ist eine Bedeutung in deutschem Munde. Ich weiß nicht, ob uns diese Definition oder diese Vorstellung in anderen Sprachen begegnet. Ich habe das versucht herauszufinden. Im Französischen kommt es nicht vor, im Englischen nicht. Es scheint etwas in diesen Zonen oder es scheint in diesen Zonen aufgekommen zu sein. Aber lassen Sie mich einige Texte kurz lesen. Ich hätte gern zwei aus den Evangelien gelesen, Markus und Matthäus, aber ich werde wohl nur einen von diesen lesen. Nehmen wir Markus 11. Markus 11, 22 bis 26.
Das wäre das andere gewesen.
Ja, Matthäus 8, 5 bis 13. Matthäus 8, 5 bis 13. Ich glaube, da geht es um den Hauptmann. Und er ist jemand, der unter Autorität ist. Und da haben wir den Begriff der Autorität. Markus 11, 22 bis 26. Jesus hob an und sagte zu ihnen, habt Glauben an Gott. Das heißt, rechnet mit Gott im Vertrauen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden. Darum sage ich euch, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen werdet oder bekommt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen einen habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergebe. Wenn ihr aber nicht vergebet, so wird auch euer Vater im Himmel eure Fehler nicht vergeben und die Voraussetzung ist, dann kann man auch keine Berge versetzen. Wer versetzt Berge? Nun, in Amerika und in einigen anderen Ländern, wo man große Maschinen hat, da können das die Maschinen mit Menschen, die sie steuern. Da werden ganze Berge versetzt. In der Schweiz verzichtet man darauf, man bohrt ein Loch dadurch oder einen Tunnel. Die Oberfläche ist einem zu schade. Aber in anderen Ländern, wo man eine größere Fläche hat, da kommt es nicht so drauf an, ob ein Berg oder zwei fehlen. Da kann man schon mal ganze Berge versetzen. Aber sonst einfach so mit sprechen, das kann nur Gott. Und Sie können vom Glauben von hier bis zum Himmel haben. Sie werden keinen Berg versetzen. Denn es ist nicht der Glaube, der es tut. Es ist Gott, der es tut. Glaube hat noch nichts erreicht, rein nichts. Der Glaube bewegt nicht den Arm Gottes, den wird er von selbst bewegen. Entschuldigen Sie, wenn ich das einmal sage, aber vielleicht werden Sie sich daran bei mir gewöhnen, dass ich manchmal etwas haargenau versuche zu sprechen. Ich meine jetzt eigentlich, im absoluten Sinne, der Glaube erreicht rein nichts. Er tut nichts. Verstehen Sie das? Der Glaube ist die Einstellung in einer Beziehung zu einem anderen, der etwas tun kann. Deshalb können Sie Glauben aufpumpen und es geschieht nichts. Wenn Gott es nicht will. Aber bitte, wenn Gott es tut, dann müssen Sie über sein Wissen, über sein Wollen, über seine Vorhaben, über seine Pläne Bescheid wissen. Wenn Sie wissen, dass Gott vorhat, einen Berg zu versetzen und er will sie hineinnehmen in diese ganze Handlung, dann können sie sagen, ja, ich glaube, dass du das tun kannst und wenn du das vorhast, dann wirst du das auch tun. Aber um glauben zu können, muss man vorher wissen. Der biblische Glaube ist ein Glaube, der zuerst weiß. Glauben in der Bibel ist Vertrauen auf Wissen hin. Und es werden keine Berge von Christen versetzt, auch keine Probleme. Es sei denn, der Christ weiß, dies ist der Wille des Herrn. Und wenn wir das einmal klar ist, dann können wir beten. Exousia im Gebet hat mit dieser Voraussetzung zu tun, das heißt Vollmacht oder das Recht. Wir haben kein Recht, Berge zu versetzen, wenn das nicht im Plan Gottes ist. Autorität wird also verliehen. Und jetzt 1. Korinther 12, Vers 6. In den Versen 5 bis 6 haben wir drei sehr wichtige Aussagen. Was die Gnadengaben betrifft, so sagt Paulus, brauchen wir den trinitarischen Zusammenhang. Es ist ein Geist, ein Herr, ein Gott. Der Geist verteilt sie und verwaltet sie. Der Herr Jesus Christus ist der Herr, der über den Dienst mit den Gnadengaben verfügt. Und die Dynamik, die aus dem Dienst mit Gnadengaben entsteht, ist in der Hand des Vaters. Und diese Dynamik schenkt er keinem Menschen. Es gibt keinen Reich Gottesarbeiter, der Vollmacht hat in diesem Sinne. Keinen. Es gibt Reich Gottesarbeiter, bei denen haben manchmal viele sich bekehrt, aber sie hatten keine ständige Vollmacht in diesem Sinne. Es war nicht immer eine Linie. Der Herr des Himmels, Gott, wird bestimmen, wann was geschieht. Jedes Mal, jedes einzelne Mal bei jedem Menschen. Und zweitens, Sie und ich sehen nicht alles, was geschieht. Deshalb können wir Gott nicht über die Schulter schauen. Deshalb können wir das nicht feststellen, ob Vollmacht in diesem Sinne da ist. Deshalb brauchen wir auch nicht, um Vollmacht zu beten. Weil es nicht um Verfügungsrecht geht. Gott wird sie nicht schenken. Wollen wir alle Ehrfurcht vor Gott aufbringen und ihm es überlassen, was an einem Abend, an einem Sonntagmorgen geschieht. Er hat das Recht und die Macht und er wird tun, was er will. Er ist souverän in diesem Sinne. Und er wird seine Macht keinem von uns schenken. Wir sind Sklavendiener und wir bleiben es. Und wir haben einfach schlicht gehorsam zu sein, treu zu sein, egal wie die Situation aussehen mag. Egal welche Aussichten da sind, ich habe das Wort zu verkünden und dann es Gott zu überlassen, was dabei herauskommt. Ich kann nichts bestimmen, nichts. Ich kann aber beten, dass vieles geschieht. Und Gott erhört mehr Gebete, als wir denken manchmal. Er hat es ja gesagt, überbitten und verstehen. Nicht wahr? Das tut er. Aber dann wird er es tun. Und er wird es wohl eher dann tun, wenn es uns klar ist, dass nur er es tun wird. Und dass wir nichts ausrichten können. Und wissen Sie, das befreit. Und auf der anderen Seite hält auch sehr demütig. Wenn ich dann auf die Kanzel trete, ich muss jetzt nicht so tun, als ob. Ich muss jetzt nicht jetzt so versuchen, dass jetzt vollmächtig bin. Die Berechtigung zum Predigen habe ich am 18. März 1935 bekommen. Wussten Sie das? Dann habe ich mich bekehrt. Und seit ich ein Kind von Jesus bin, habe ich das Recht, von ihm zu erzählen. Habe es auch gleich getan. Das Recht haben wir, die Autorität, das Recht. Machen wir von diesem Recht Gebrauch. Aber mehr, das wird der Herr bestimmen, was dann geschieht. So, das war vielleicht etwas anders, als Sie sich das vorstellten. Aber das ist ja oft so, dass wenn wir zum Wort Gottes gehen, dann wir Überraschungen erleben. Beim Binden und Lösen wird es vielleicht ähnlich gehen. Die Texte, zwei Texte. Matthäus 16, Vers 19 und Matthäus 18, Vers 18. Matthäus 16, Vers 19. Jesus spricht hier zu Petrus: Ich werde dir die Schlüssel des Königsherrschaft der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde bindest, wird in den Himmeln Gebundenes sein. Übrigens, dieser Text, für die, die mit dem Griechischen vielleicht ein bisschen gespielt haben, dieser Text sagt an und für sich vom Griechischen her nicht aus, was zuerst geschieht. Das Binden auf der Erde oder das Binden im Himmel. Das Griechische lässt, das kann man nicht von dort her ergründen. Ich sage dieses, weil das manchmal gesagt worden ist. Und was immer du auf der Erde lösest, wird in den Himmeln Gelöstes sein. Ich möchte jetzt nicht die Schlüssel besprechen. Ich glaube, in diesem Raum wären wir uns mehr oder weniger hier einig. Es geht mir um das Zweite. Und inwiefern die zwei verbunden sind, ist eine schwierige Frage. Auch die will ich nicht besprechen. Ich möchte nur kurz auf das Binden und Lösen selbst eingehen. Wir treffen es wieder an in Matthäus 18, den Versen 18 bis 20. Genauer in Vers 18, aber es ist ein Text. Wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel Gebundenes sein. Und was auch immer ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel Gelöstes sein. Ich habe jetzt nicht kontrolliert. Ich habe begonnen in meiner Übersetzung, dies ist meine Fassung, den Ausdruck im Himmel, ich habe begonnen, ihn zu revidieren, dort, wo im Griechischen die Mehrzahl steht. Und ich bin noch nicht ganz durch, deshalb kann es sein, dass ich manchmal Einzahl lese, wo Vielzahl oder Mehrzahl stehen würde. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Wiederum sage ich euch, und dieses Wort wiederum ist sehr wichtig, denn dieses Wörtchen verbindet die zwei Verse 19 und 20, die ein Satz sind, mit Vers 18. Und diese Verbindung müssen wir erkennen, wenn wir dieses Problem lösen wollen. Es geht also um einen sich durchziehenden Text. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch sich auf der Erde einigen in Bezug auf jede Sache, um die sie bitten mögen, wird es ihnen bei meinem Vater, der im Himmel ist, hier Einzahl, wohl, wenn ich recht habe, gewährt werden. Moment mal, entschuldigen Sie, kann ich nicht bürgen. Scheint doch Mehrzahl zu sein, ja. Denn wo zwei oder drei auf meinen Namen hin zusammengekommen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also das Wort wiederum in Vers 19 bedeutet nicht Wiederholung, sondern dass hier zwei wichtige Aussagen gemacht werden. Das Wort wiederum nimmt das Wort oder greift gleichsam das Wort wahrlich am Anfang Vers 18 auf und macht es gleichzeitig gültig für das, was Jesus in den Versen 19 und 20 sagt. Wenn Jesus also in Vers 18 gesagt hat, wahrlich, ich sage euch, dann sagt Jesus in Vers 19 ebenfalls, wahrlich, ich sage euch weiterhin oder weiter. Ich mache jetzt weiter. Aber das ist genauso wahr wie das andere. Er will also zweierlei wichtige Tatsachen festhalten. Sodass das Wort wahrlich von Vers 18 hier mitschwingt in Vers 19 und 20. Vers 20 begründet Vers 19. Es geht um den Namen des Herrn, das heißt um seine Sendung, um Autorität, verliehene Autorität, Vollmacht im säkularen Sinne. Die Bitte von Vers 19 geht über Jesus. Das Beten in Vers 19 muss über Jesus gehen. Wir haben hier wohl den ähnlichen Gedanken, den wir in Johannes 14, Vers 12 haben. Das heißt, dass unsere Gebete im Himmel geboren sein müssen. Und wenn sie dort geboren sind, dann können sie auf dieser Erde Gültigkeit haben und dementsprechend auch die Kraft Gottes hinter sich haben. Der Ausdruck binden und lösen kommt nebst Kapitel 16 nur noch hier in Matthäus 18 vor. Da, erstens, in beiden Fällen beide Wörter in ähnlicher Formulierung vorkommen, binden und lösen. Zweitens, da binden und lösen als Paar in der israelitischen Schriftgelehrtensprache häufig vorkommen, als Paar. Und drittens, da Jesus dabei ist, seine Jünger als Schriftgelehrte für die neue Heilsgemeinde heranzubilden. Das heißt, sie als autoritative Schriftgelehrte auszubilden, scheint es mir ratsam, den Gebrauch dieser Begriffe, binden und lösen, eher im Lichte des jüdischen Verständnisses auszulegen. Das heißt, Jesus ist Jude, der zu Juden spricht, im jüdischen Kontext. Passen Sie auf, das heißt jetzt nicht, dass alles, was Jesus lehrt und die Jünger getan haben, jetzt typisch jüdisch wäre. Aber in diesem Zusammenhang führen sie eine ganz natürliche Sprache, die in ihrem Bereich zu Hause ist. Jesus gebraucht eine Formulierung, die gang und gäbe ist, Alltagssprache. Mir scheint dieses besser zu sein, als diese beiden Begriffe auseinanderzuziehen und sie jeweils einzeln mit anderen Stellen in Verbindung zu bringen, in welchen nur einer der beiden steht, zum Beispiel in einem Text nur binden und dann in einem anderen Text nur lösen und dann diese zwei Wörter separat durch die anderen Texte, diese verschiedenen Texte zu erklären. Und dann in unserem üblichen Verständnis binden bzw. lösen verwenden. Das heißt, binden bedeutet hier in diesem Text wohl nicht binden, wie wir das gebrauchen, und lösen ebenfalls nicht lösen. Wie gebrauchten denn die israelitischen Schriftgelehrten die Begriffe, die in unseren Übersetzungen so wiedergegeben werden? Für binden sagten sie Assar und meinten damit verbieten. Für lösen sagten sie Hetir und meinten damit erlauben. Das heißt, wo wir im Deutschen diese Wörter haben, steht in der Sprache von Jesus erlauben und verbieten oder umgekehrt verbieten und erlauben. Beide waren Gesetzgebungs- bzw. Gesetzauslegungshandlungen, das Verbieten und das Erlauben. Und waren somit sachbezogen, sehr wichtig, es handelt sich um Sachen, um Aussagen. Solche Sachen, in Anführungsstrichen, wurden auf mindestens drei Ebenen geregelt, jetzt im jüdischen Volk. Die erste Ebene, auf der man etwas regelte, ob es verboten oder erlaubt war, war die Tora des Mose. Wenn im Gesetz Moses etwas gefordert war, dann war man gebunden. Jetzt war das bindend. Wenn das Gesetz Moses einen freistellt, so oder so zu halten, dann war man entbunden. Wir können das sehr schön im Deutschen sagen. Das heißt, man war gelöst von der Pflicht, freigestellt. Die zweite und die dritte Ebene können wir zusammennehmen. Hier ging es um Ergänzungsgebote oder Ergänzungsverbote von jüdischen Gesetzesgelehrten in mindestens zwei Etappen, vielleicht noch mehr, und die hatten jeweils ihre Bezeichnungen. Das heißt, es gab Ausleger des Gesetzes. Und diese Ausleger, wenn sie einigermaßen begabt waren und Autorität ausgeübt hatten, wurden sie zu traditionellen Autoritäten in den nachfolgenden Generationen. Und dann gab es solche, die wiederum diese Rabbinen studierten und mit einer gewissen, doch geringeren Autorität sie zitierten. Und dann wurden diese wiederum Autoritäten. Und dann ging das so weiter. Es gab also Ausleger von Auslegern von Auslegern. Das heißt, das Gesetz Moses wurde ausgelegt und gab es andere Ausleger, die haben diese Auslegungen ausgelegt. Dann denke ich an die Frau, die sagte, wie dankbar war sie doch, dass die Bibel so viel Licht warf auf die Kommentare. Ja. Bezog man sich zur Zeit Jesu auf die erste Ebene, das heißt, man berief sich auf diese Autorität, so pflegte man zu sagen mit der Formel, es steht geschrieben. Und dann wusste man, jetzt wird vom Wort Gottes geredet. Man wusste, dies war Gottes Wort. Es steht geschrieben und dann war es fertig. Bezog man sich auf die zweite oder dritte oder eine weitere Ebene, so hieß es, ihr habt gehört. Ich glaube, Sie erkennen diese Ausdrucksweisen aus der Bergpredigt. Zu den Begriffen Assar und Hetir gab es zwei weitere, die sich auf Gesetzhandhabung, nicht Gesetzgebung oder Auslegung, sondern auf Gesetzhandhabung und somit auf Personen bezog. Und von Auslegern werden diese zwei Gruppen von Aussagen manchmal verquickt, das heißt in einen Topf geworfen. Der Unterschied zwischen Gesetzgebung und Gesetzhandlung ist für ein Verständnis unserer Texte wichtig. Der erstere Gebrauch des Gesetzes, von dem wir eben sprachen, ist der Legislative, das heißt, wie steht es geschrieben und wie hat es zu sein. Das ist Legislatur, Gesetzgebung oder beziehungsweise Gesetzauslegung. Der zweite ist der juristische Gebrauch, wo es dann um Rechtsprechung geht. Wie haben wir jetzt mit diesen Personen umzugehen, die jetzt entsprechend gehandelt haben oder nicht entsprechend gehandelt haben? Hier sagte man Chayav und meinte festhalten oder schuldig. Oder Patur und meinte freigeben bzw. unschuldig. Jesus spricht in Matthäus 16 und 18 nur von Verbieten und Erlauben, aber nicht von Personen, die freigemacht werden oder gefangen genommen werden, gebunden werden. Selbst Strack und Billerbeck, lang Autoritäten für jüdische Sitten und Kultur im Neuen Testament, scheinen hier von der Kirche oder ihrer Kirche beeinflusst zu sein in ihrer Deutung von Matthäus 18. Das heißt, Jesus gibt seinen Jüngern die Autorität zu binden und zu lösen, das heißt, er gibt ihnen die Autorität zu sagen, so hat es zu sein. Sehr interessant. Uns begegnet hier etwas sehr Grundsätzliches für unser Schriftverständnis. Die erste Autorität ist natürlich immer Gott. Und bei Jesus haben wir es mit diesem Gott zu tun. Das sollte auch klar sein. Wo Jesus spricht, da spricht Gott. Aber auch dieses haben wir gelernt, dass wenn die Apostel Schrift hinterließen, die wir im Neuen Testament haben, oder andere Propheten, die genauso wie diese Apostel unmittelbar von Gott her sprachen, dann hatte das gleiche Gewicht und die gleiche Autorität, wie wenn Jesus etwas gesprochen hatte oder Gott im Alten Testament. Oder ein Prophet im Alten Testament, der sagte, so spricht der Herr, und dann war die Diskussion zu Ende. Wenn Paulus schreibt, dann sagt er, dieses sage ich als ein Wort des Herrn. Und ihr da in Korinth, die ihr da prophezeit, zu Recht oder zu Unrecht, nehmen wir einmal so an, zu Recht. Passt auf. Wenn ich sage, wie es getan werden soll, dann habt ihr zu gehorchen, egal wie viel Heiliger Geist bei euch ist. Verfügt Paulus über den Heiligen Geist? Nein. Der Heilige Geist verfügt über ihn und er sagt vom Heiligen Geist her, wie es in Korinth zu sein hat. Aber bedenken wir, dieses bedeutet, dass wenn die Korinther prophezeien, sie nicht sagen, so spricht der Herr. Denn dann könnte Paulus nicht sagen, während einer spricht, nämlich im Heiligen Geist, und der Heilige Geist, dieser selbe, gibt einem anderen etwas zu sagen, dann soll dieser schweigen. Heiliger Geist sagt, Heiliger Geist soll schweigen? Nein. Hier haben wir es nicht mit der Qualität von Wort geben zu tun wie bei Paulus. Bei Paulus kann man jedes Wort nehmen und exegesieren. Das steht am richtigen Platz, in der richtigen Weise. Es ist das richtige Wort. Und für alle Zeiten. Und wir kommen nie zu Ende. Es ist genau so richtig. Jedes Wort ist Gott gehaucht. Kommt aus dem Munde, aus dem Hals Gottes. Aber wenn die Korinther sprechen, dann bekommen sie höchstens eine thematische Offenbarung. Es wird ihnen ein Anliegen aufs Herz gelegt, wie das heute oft geschieht. Der Herr legt mir etwas aufs Herz. Mir wird etwas klar, vom Wort her. Aber die Worte muss ich dann selbst finden. Das muss der Korinther damals auch. Aber wenn Paulus spricht, dann ist für Paulus die Diskussion zu Ende und sie sollte besser auch in Korinth zu Ende sein. Und Clemens von Rom teilt uns mit, sie war offenbar dann auch bald zu Ende. Sie haben auf Paulus gehört. Und dann gibt es eine dritte Ebene. Und die klingt in Matthäus 18, den Versen 19 und 20 an. Das ist die Ebene der Gemeinde. Wir sind jetzt wie die Rabbiner der alten jüdischen Zeit. Wir sind jetzt Ausleger dieser ersten Ebene. Und da braucht es auch manchmal Leute, die uns auslegen, beziehungsweise es geht weiter. Aber wir haben nicht dieselbe Autorität. Wir sagen, wir teilen aber weiter. Ja? Jeder, der von dieser Kanzel spricht oder von diesem Pult, der sollte versuchen zu sagen, so steht es geschrieben. Hier ist die Autorität. Aber in dem Maße, wie ich dieses zitiere, beziehungsweise dieses auslege, und zwar zu Recht, dann habe ich auch Autorität. Aber verlieren. Und sie hören dann, aber sie messen auch gleich. Denn auch sie sind Gemeinde Jesu. Und sie haben denselben Geist wie ich. Und dann prüfen sie mit diesem Heiligen Geist, ob ich richtig gesprochen habe. Ich kann also nicht wie ein alttestamentlicher Prophet Gehorsam fordern. Das ist mit dem Neuen Testament anders geworden. Wir sind hier alle Brüder. Jeder hat den prophetischen Geist, sagt Paulus. Es gibt also jetzt zwei Ebenen von Autorität. Eine absolute Autorität in Christus und in seinen Aposteln, die uns die Schrift gegeben haben, das Neue Testament zusätzlich zum Alten. Und dann gibt es für die Gemeinde Jesu eine gewisse Autorität auf diesem Boden, auf diesem Fundament, wo man entsprechend spricht. Und dem Maße hat das dann Gewicht. Was dabei herauskommt, noch einmal, was die Vollmacht betrifft, das wollen wir dem Herrn überlassen. So. Ich bin gar nicht bis zu meinem Thema gekommen, aber ich glaube, ich sollte hier mal aufhören.